ARD.
Heute geht es in der ersten Ausgabe Mediencross und Quer des neuen Jahres um Popjournalismus, genauer gesagt um all jene Magazine, die in den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entstanden sind. Das sind zum einen die Stadtmagazine in den großen Ballungsräumen, wie zum Beispiel Szene Hamburg oder Kölner Stadtrevue, aber auch Musikzeitschriften, die heute schon legendär sind, wie zum Beispiel Sounds oder Spex. Aber es gab auch richtige Zeitgeist-Zeitschriften wie Tempo und Wiener. Und ich als Angehöriger der Generation X habe das in jungen Jahren, also teilweise sogar auch noch später gelesen. Wie sieht's denn bei dir aus, Christoph?
Also bei mir war das als Schüler vor allem die Titanic. Aber ansonsten ist das witzigerweise so, dass das zuerst die Autoren waren und gar nicht die Magazine. Also als ich vor 20 Jahren mit dem Studium angefangen habe und viel, viel Zeitung gelesen habe, da bin ich dann auf die Texte von Johanna Adorjan gestoßen, auf die Interviews von Moritz von Uslar und auf die Bücher von Max Gold und Christian Kracht. Und erst im Rückblick habe ich dann verstanden, dass viele der Autoren, deren Texte mich so begeistert haben, ursprünglich aus dem Popjournalismus kommen.
Ja, das ist schon spannend. Also weil das war ja dann damals der Beginn von so einer brutalen Subjektivität, nenne ich es jetzt mal, die diese Magazine hatten. Also der Schreibstil, also da wurden Bands, Filme, Kunst, was auch immer, gnadenlos rauf und runter geschrieben, ganz subjektiv, je nachdem, wer da der Autor, die Autorin war. Das war oft auch witzig, aber eben wie gesagt auch ziemlich subjektiv, was sich zum Beispiel auch in Konzertkritiken niederschlug. Ich lese mal den Anfang ganz kurz einer Kritik über ein Konzert der 80er-Jahre-Band The Human League vor. Da schrieb die Autorin Clara Drexler: Wie jedermann weiß, ist Phil Oak, also das ist der Sänger der Band, Phil Oakey, ein unerträglicher Popanz, ein strohdummer Schönling, ein schwächlicher Poseur. Seine Arroganz gegenüber Untergebenen und sein Speichelecken bei Gönnern sind sprichwörtlich. Außerdem ist er seit Ewigkeiten der schlecht frisierteste Mann des Jahres. Genau gesagt ist der Mann ein Greuel. Seit geraumer Zeit lebe ich in einem sonderbaren Zustand der Schwäche. Phil Oakey ist nämlich mein neuestes Idol. Also so wurde dann teilweise darüber geschrieben. Also die Kritik von dem Konzert war dann doch recht positiv, aber diese gnadenlose Subjektivität hat aus heutiger Sicht schon was Rührendes. Also es ist zwar alles noch nicht so furchtbar lange her, aber gerade so an der Schwelle, würde ich sagen, in der aus Gegenwart Geschichte wird, also der ideale Zeitpunkt, um zurückzuschauen auf den Pop- oder Popkulturjournalismus. Ich bin Michael Mayer.
Und ich bin Christoph Borgans. Ja, und in der Tat ist eben gerade jetzt die Geschichte des Popjournalismus erschienen. Gegenwart machen, eine Oral History des Popjournalismus, heißt das Buch. Geschrieben hat es Erika Tomalla, Professorin für Buchwissenschaft und digitale Buchkultur an der LMU. Hallo nach München.
Hallo.
Frau Tomalla, Sie haben für Ihr Buch mit 90 Protagonisten des Popjournalismus gesprochen. Einige haben wir schon genannt, andere wären Benjamin von Stuckrad-Barre, Martin Sonneborn, Claudius Seidel, Tom Kummer, Maxim Biller, Giovanni Di Lorenzo, die Magazine gegründet haben, geführt haben, gefüllt haben und die auch selber davon geformt worden sind. Also Sie haben jetzt mindestens 90 Meinungen dazu gehört, was den Popjournalismus denn ausgemacht hat. Haben Sie das Gefühl nach den Gesprächen, Sie wissen das, was das ist? Was war der Popjournalismus?
Oh, das ist ja direkt eine schwere Einstiegsfrage. Ja, also ich glaube, man kann beobachten, Sie haben das ja auch gerade in der Einführung schon gesagt, dass sich Ende der 70er Jahre das journalistische Schreiben ändert in bestimmten Medien. Also das sind natürlich nicht die großen Tageszeitungen erstmal oder große überregionale Magazine, sondern eben in diesen kleinen Alternativmedien, in Fanzines, in Stadtmagazinen und in selbstverlegten Zeitschriften. Und dass man da sehr stark auf Subjektivität setzt, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite auf die Welt von ihrer Oberfläche her zu beobachten. Also sich weniger für Meinungen, für Inhalte zu interessieren. Natürlich ist das auch sehr meinungsstark teilweise, aber es geht eher darum zu beobachten, was trägt eigentlich jemand, wie gibt sich jemand. Also ja, die ganze ästhetische Seite der Welt im Prinzip in den Blick zu nehmen und dadurch eben gar nicht unbedingt einen oberflächlichen Blick zu haben, sondern einen, der sozusagen eine neue Tiefe zum Ausdruck bringt oder ganz andere Dinge sichtbar macht, die man vielleicht normalerweise gar nicht mitbekommt, wenn man sich nur auf Inhalte oder Positionen konzentriert. Das ist, glaube ich, so eine sehr wichtige Geste des Popjournalismus. Und dann, das hatten Sie jetzt auch gerade schon gesagt, die Subjektivität, die vor allem darin zum Ausdruck kommt, dass man nicht vermittelnd und nicht abwägend sein wollte. Also nicht Argumente abwägen, sondern entweder voll dafür oder voll dagegen. Totale Positivität und Affirmation oder eben Negativität, Hass und so weiter. Und das lustvoll zelebrieren und auch gar nicht immer nur aus einer Überzeugung heraus, sondern vielleicht auch, also das hat man, glaube ich, vielleicht auch gerade bei Clara Drexler gesehen, da geht es dann auch darum, wie positioniert man sich eigentlich zu etwas, wenn das alle gerade gut finden. Dann muss man es irgendwie vielleicht auch ein bisschen schlecht finden. Ja? Also dass es immer auch darum geht, zu beobachten, wie werden bestimmte Phänomene öffentlich wahrgenommen und wie kann man vielleicht eine andere, originellere Haltung dazu einnehmen.
Man muss vielleicht auch nochmal erklären, wie das Buch aufgebaut ist. Also Sie haben ja mit 90 Protagonisten, Protagonistinnen von damals gesprochen und Sie haben diese Zitate quasi dann je nach Genre, also über welche Art von Zeitschrift man dann gerade gesprochen hat, so gegenübergestellt. Aber die Leute saßen quasi jetzt nicht alle in einem Raum oder einem virtuellen Raum, sondern sie haben quasi diese einzelnen Zitate dann so als Collage zusammengefügt. Was war denn, weil wir jetzt gerade sehr stark über Subjektivität gesprochen haben, Ihr Eindruck? Also haben die Leute da auch so eine gewisse Neigung zur Verklärung gehabt oder waren die dann auch kritisch der Zeit gegenüber?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube schon, dass es bei den meisten auch ein nostalgisches Gefühl zu dieser Zeit gibt, was einerseits natürlich ganz schlicht damit zu tun hat, dass es deren Jugend war und sie halt aufgewachsen sind mit diesen Zeitschriften, mit dem Zeitschriftenmachen. Und andererseits natürlich auch damit, dass es eben so eine analoge Zeit war, die es jetzt einfach nicht mehr gibt, in der Medien ganz anders funktioniert haben, Musik hören, Kultur wahrnehmen, miteinander leben und arbeiten einfach ganz anders war. Das merkt man, glaube ich, an ganz vielen Stellen in diesem Buch. Und da gibt es, glaube ich, schon auch ein nostalgisches Gefühl dazu. Und gleichzeitig hatte ich bei vielen auch den Eindruck, dass sie trotzdem versuchen, weil sie ja kluge Menschen sind, nicht sozusagen diese Haltung einzunehmen der früher Geborenen, die sagen, jetzt ist alles schlecht und die jungen Leute heute, die wissen ja gar nicht mehr, was guter Journalismus war, sondern sich auch mit den ja vielleicht eher problematischeren Seiten dieser Zeit auseinanderzusetzen oder so ein bisschen ja zu gucken, was hat sich eigentlich verändert und das nicht unbedingt automatisch immer zu werten.
Wobei natürlich ein Zitat aus Ihrem Buch, was oft genannt wird, eben Maxim Biller ist, der genau das sagt, die jungen Leute können ja eigentlich gar nicht mehr schreiben. Ich frage mich, ob das Ganze vielleicht dann auch so eine Art, im weitesten Sinne, Jugendbewegung war, weil es nimmt schon viel Kraft daraus, eben anders zu sein als die etablierten Blätter und, wie Sie gerade gesagt haben, wütender zu sein, subjektiver zu sein oder auch mehr Lob zu preisen, aber da steckt irgendwie so ein bisschen diese Kraft und Energie der Jugend ein bisschen mit drin.
Ja, das ist interessant, dass Sie das sagen. Also ich glaube, die Jugendforschung hat ja festgestellt, dass so die 80er, 90er Jahre eine Zeit sind, in der sich die Phase Jugend sehr weit ausdehnt. Also man kann dann auf einmal auf 40 sein und immer noch sozusagen jugendlich. Und ich glaube, wenn man es so auffasst, dann trifft das auch zu. Natürlich waren viele auch sehr jung, aber es gibt auch Leute, ich weiß nicht, Christian Kämmerling war, glaube ich, auch schon 40, als er das SZ-Magazin gemacht hat. Und trotzdem würde ich sagen, ist das weiterhin dann irgendwie so eine Haltung der Jugendlichkeit. Gleichzeitig wirft das natürlich auch die Frage auf, also wenn man jetzt zu Maxim Biller kommt, genau, Sie haben das Zitat kurz paraphrasiert, der ja immer noch sich darin gefällt oder auch einen Spaß daran hat, sehr stark zu polarisieren. Und das, was ich vorhin beschrieben habe, sozusagen den großen Hass oder die große Emphase, das Anecken, immer noch sehr gerne betreibt. Aber ich glaube, da ist er eigentlich einer der wenigen. Also ich glaube, bei den meisten ist tatsächlich der Eindruck, wenn man dann älter wird, muss man vielleicht doch diese Haltung der Revolte irgendwann ablegen und zu anderen Schreibweisen und auch anderen Positionen kommen.
Aber interessant ist ja auch, dass es dieser Popjournalismus ja so eine Tradition hat des New Journalism in den USA, also wo sich Journalismus und Literatur so ein bisschen vermengen. Also wenn man an Autoren denkt wie Hunter S. Thompson oder Truman Capote. Heute ist es ja so, dass das Ich in der Reportage ja etwas ist, das man, also zumindest in Deutschland als Reporter, ja verteidigen muss in seinen Texten, weil man da zu dieser erwähnten Subjektivität kommt. Da hat man ja den Eindruck, dass das so in den angelsächsischen Ländern so ein bisschen einfacher war. Vielleicht heute auch nicht mehr so ganz wie früher. Aber welche Rolle spielt denn dieses Ich also in den Texten?
Das hatte unter anderem auch mit der Kriegsberichterstattung im Kontext des Vietnamkriegs in den USA zu tun und auch andere Ursachen. Aber und natürlich, ja, das Fernsehzeitalter ist losgegangen. Und dieses Ich kommt eigentlich in den Journalismus aus der Haltung heraus, die Welt ist möglicherweise nicht so objektiv darstellbar in den Massenmedien, wie man das lange geglaubt und behauptet hat und wie es im etablierten Journalismus oft behauptet wird. Und dass der New Journalism auf dieses Ich und diese Subjektivität setzt, hat ja erstmal damit zu tun, dass man sagen will, ich glaube eben nicht, dass meine Perspektive die einzig wahre ist, sondern ich möchte eigentlich, indem ich sage, die Begrenztheit meiner Perspektive zum Ausdruck bringen. Und ich möchte eigentlich zeigen, dass indem ich sage, ich anerkenne, dass es andere Leute gibt, die das ganz anders wahrgenommen haben. Also ich glaube, das ist eigentlich die Pointe dabei. Und das wird so auch erstmal übernommen in Deutschland. Und Ja, ich glaube schon, dass das dann auch in die etablierten Medien stärker gewandert ist. Also natürlich ist es immer noch schwierig, in Tageszeitungen oder Wochenzeitungen ich zu sagen. Aber es gab eine Phase, in der das auf jeden Fall akzeptierter war. Und ich glaube, jetzt hat sich einfach nochmal was verschoben durch, ja, durch diese ganzen Fake-News-Debatten, durch die sozialen Medien, ja, die Behauptung, dass es sowas wie alternative Fakten gibt und so weiter. Da ist jetzt die Frage, ja, was hat eigentlich Subjektivität oder kann das für eine Funktion haben, hat sich einfach nochmal verändert. Aber eigentlich kommt das aus einer eben sehr kritischen Position heraus, die eben, dass ich gar nicht absolut setzen will und gar nicht behaupten will, dass man die einzig gültige Wahrheit besitzt, sondern eben, dass man eine Multiperspektivität eigentlich deutlich macht.
Ja, das Spannende, finde ich, ist, dass der Popjournalismus da ja so eine doppelte Rolle hat. Also auf der einen Seite hat er das leichter gemacht, für eine Zeit zumindest. Oder wer weiß, wie wenig ich wir noch benutzen würden, wenn es den Popjournalismus nicht gegeben hätte. Auf der anderen Seite gibt es natürlich da auch Tom Kuber, der das Übertreiben und auf der Grenze von Fakten und Fiktion unterwegs sein so weit rausgetrieben hat, dass es dann zu dem großen Crash damals kam, 2000, als aufgefallen ist, dass er die ganzen Interviews oder viele Interviews, die er mit Hollywood-Stars geführt hat, erfunden hatte. Und das ist ja auch etwas, was dann lange, lange nochmal nachgewirkt hat. War das vielleicht auch so ein Todesstoß für den Popjournalismus?
Ich glaube, das war auf jeden Fall eine Krise. Nicht zuletzt, weil man dann auch die, es gab ja dann noch mehrere Fälschungsfälle in den Jahren danach bis hin zu Klaas Relotius. Und das wurde dann immer wieder auch auf diese Tradition des New Journalism zurückgeführt. Und natürlich hat man dann ganz stark angefangen, in Frage zu stellen, ja, ob der Journalist wirklich auch jemand ist, der sich als literarisch Schreibender verstehen sollte. Oder ob der nicht jemand sein sollte, der sich ganz stark auf Fakten konzentriert. Ich glaube, dass das, was Tom Kuber gemacht hat, natürlich kommt der aus dieser Tradition. Der hat das auch immer wieder damit begründet, dass er eigentlich in so einer Tradition des Poststrukturalismus steht und eben zeigen möchte, dass die Welt, so wie sie scheint, eben keine, ja, keine Objektivität hat in den Medien. Aber ich glaube, dass es sich doch sehr stark unterscheidet von dem, was eigentlich die Grundidee dieser Magazine war. Und es gibt ein ganz schönes Zitat von Helge Timmerberg im Buch dazu, der sagt, auch mit viel Sympathie über Tom Kuber spricht, aber sagt, der hat eigentlich das, was wir gemacht haben, falsch verstanden. Wir haben Journalismus gemacht, der sich wie Literatur liest, und er hat Literatur gemacht, die sich wie Journalismus gelesen hat. Und ich glaube, genau das ist die, sagen, Verkehrung, die da passiert ist.
Sie haben ja die Geschichte des Popjournalismus jetzt ausführlich beschrieben in Ihrem Buch. Ich habe mich gefragt, ist diese Art des Journalismus eigentlich heute völlig vorbei oder gibt es heute schon immer noch so Spuren? Also ich finde zum Beispiel eine Sache interessant, dass es ja heutzutage relativ wenig Verrisse gibt. Also weil die ganzen Medien halt sagen, naja, da ist uns im Grunde genommen unser Platz und unsere Ressourcen zu schade für. Würden Sie denn sagen, also der Popjournalismus hat sich da total verändert oder wie würden Sie also die letzten 30 Jahre da beschreiben?
Ja, ich glaube schon, dass man sagen kann, dass sich so eine Art Paradigmenwechsel vollzogen hat, weg von einer Kultur der Kritik hin zu einer Kultur der Empfehlung. Das ist natürlich in den sozialen Medien noch mal viel präsenter als in den Zeitungen, wo es ja schon noch immer den Anspruch gibt, dass sowas wie Kritiken erscheinen. Ich habe allerdings auch als Schreibende für Zeitungen den Eindruck, dass tatsächlich Verrisse nicht so gerne gesehen sind, sondern dass sie es schon lieber haben, wenn man so ein bisschen abwägender formuliert. Ich glaube trotzdem, dass es natürlich unterschiedliche Orte gibt, wo das noch fortlebt. Also in dieser Radikalität vielleicht am ehesten dann tatsächlich in bestimmten Blogs oder ja bei einzelnen Personen, die Facebook oder Twitter oder auch Instagram nutzen, um sich irgendwie literarisch-journalistisch auszudrücken. Aber sowas wie kuratierte Öffentlichkeiten, in denen diese Art von Popjournalismus stattfindet, glaube ich, gibt es kaum noch und vor allem natürlich nicht magazinförmig.
Wobei ja auch viele Themen, die einfach früher nicht feuilletonwürdig waren, also Gangster-Rap oder Videospiele wie GTA oder so, auf einmal ja in Feuilletons besprochen werden. Da hat vielleicht einfach der Popjournalismus auch sozusagen seine Aufgabe erfüllt und sich selbst überflüssig gemacht.
Auf der Ebene der Gegenstände ist es ganz sicher so. Aber das ist ja eben, das führt ja zurück zu der Frage, die Sie am Anfang formuliert haben, was eigentlich der Popjournalismus ist. Es gibt dieses sehr schöne Zitat von Hans Nieswand am Anfang meines Buchs, der gesagt hat, es ging nicht darum, über Pop zu schreiben, sondern Pop zu schreiben. Und also insofern, die Gegenstände der Popkultur, die sind auf jeden Fall feuilletonfähig geworden und erfahren jetzt eine ganz andere Würdigung. Das war natürlich ursprünglich mal mit ein großer Beweggrund für die Gründung dieser Magazine, dass man den Eindruck hatte, das, was uns interessiert, populärkulturell, kommt einfach nicht vor in etablierten Medien, im Feuilleton und so weiter. Aber wenn es darum geht, dass man sagt, was ist eigentlich popförmiges Schreiben, dann glaube ich, also natürlich gibt es dann auch immer noch einzelne Personen und Orte, wo das betrieben wird, aber eben nicht mehr in dieser emphatischen Form. Ich glaube, das ist auf eine Art schon vorbei.
Wobei ja interessanterweise, ich meine, gut, das ist jetzt eher eine gesellschaftliche Frage, aber man sich ja auch schon fragen kann, welches Thema ist jetzt schon immer noch so ein Aufreger, dass man da jetzt irgendwie einen, ja weiß ich nicht, Komplettverriss schreibt oder so. Also eigentlich gibt es ja auch kaum noch so kulturelle Themen, die jetzt wirklich so aufregend sind, dass die Leute sich daran so wirklich so abarbeiten. Oder sehen Sie das anders?
Nee, ich glaube, das hat ja mit der Veränderung der Medienöffentlichkeiten zu tun. Also diese Zeitschriften sind ja überhaupt von der vielleicht auch Illusion ausgegangen, dass es sowas gibt wie Themen, Gegenstände, Bands, über die einfach alle reden. Oder Fernsehsendungen oder auch Werbespots. Das ist ja auch interessant, dass Werbung ja auch eine ganz große Rolle spielt und der kreative Umgang damit, das zu persiflieren, auch in Zeitschriften wie Titanic. Und heute, glaube ich, gibt es einfach ganz wenig Gegenstände, bei denen man voraussetzen kann, dass sie so allgemein bekannt sind oder bei denen es auch vorausgesetzt wird, dass sie diese Art von Reaktion provozieren, diese Art von kreativem Umgang damit. Das kann man, glaube ich, an einer Hand abzählen.
Ja, noch nicht mal Taylor Swift. Also ich meine, gut, kennen vielleicht schon, aber nicht jeder kennt die Musik, ne? Also es ist wirklich so interessant, ne? Also es gibt kaum noch Themen, wo man wirklich sagen kann, das ist jetzt für alle so ein Aufreger oder so. Ist schon spannend.
Aber es gibt natürlich Orte, an denen Bekanntes vorausgesetzt wird, mit dem man dann kreativ umgeht. Und das würde ich sagen, ist Social Media. Wenn man sich anschaut, was eventuell auf TikTok und Instagram da zum Teil passiert und auch wo es darum geht, alltägliche Sachen, die eine individuelle Erfahrung sind, irgendwie mit anderen zu besprechen, darauf aufmerksam zu machen, da finde ich, erinnert mich vieles daran, wo ich denke, das wäre vielleicht früher ein Artikel gewesen in irgendeinem Magazin, was es heutzutage halt ein TikTok-Video ist.
Genau, genau. Würde ich auch sagen, das sind natürlich andere Formate, die funktionieren ein bisschen anders. Sie haben eben auch, wie gesagt, andere Öffentlichkeiten, weil was diese Zeitschriften auch als Illusion geschaffen haben, ist ja, dass sie sowas wie ein Wir repräsentieren. Also wirklich eine Gruppe von Lesenden, auch von Schreibenden, die sich im Austausch befinden. Und das ist natürlich zerstreuter in den sozialen Medien, auch wenn man sowas wie Followerschaften dann hat. Die Communities funktionieren ganz anders. Aber ich glaube auch von den Techniken, auch von den Verfahren, ja teilweise mit dem Gegensatz von Text und Bild zu spielen oder sowas, ist da vieles übernommen worden.
Ich finde ja auch interessant, an vielen Stellen in Ihrem Buch lese ich ja eine große Begeisterung, also zum einen von Ihnen, aber auch von den Protagonisten für diese Zeit raus. Das ist ja schon auch so eine Zeit, der viele auch so ein bisschen nachtrauern, hatte ich den Eindruck. Jetzt ist meine Frage, haben wir eigentlich mit dem Popjournalismus der damaligen Zeit etwas verloren oder gibt es etwas, was wir von dieser Zeit noch lernen können, also etwas, was wir wieder aufnehmen sollten?
Ich fühle mich gar nicht so zuständig für diese normativen Fragen. Ich glaube, für mich als jetzt auch Literatur- und Buchhistorikerin ist vor allem erstmal interessant festzustellen, was sich verändert hat. Und da kann man, glaube ich, ganz viel sehen. Und das aber im Positiven wie im Negativen. Also wenn ich mal mit dem Positiven anfangen kann, ich finde das ganz schön, wenn die Leute zum Beispiel von Spex beschreiben, wie sie zusammen in der Redaktion saßen und Platten gehört haben. Und das ist eigentlich war wie ein Plattenladen, in den Leute gekommen sind. Man hat sich zusammengesetzt und hat die Alben von vorne bis hinten angehört. Das ist eine Art des Musikhörens, die es jetzt nicht mehr gibt. Ich weiß aber auch gar nicht, ob es jetzt was bringen würde, zu sagen, hey, das sollten wir alle mal wieder tun. Ich glaube, das ist schön, wenn man sich das individuell vornimmt und das kann auch gut sein, aber man wird jetzt nicht diese kulturelle Praxis umkrempeln können. Ich glaube, was man sieht, ist an solchen Anekdoten, was sich verschoben und verändert hat. Dann gibt es sowas wie eben Arbeitsverhältnisse, also ganz viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, schildern das so, dass es für sie eigentlich keine Grenze gab zwischen Beruf und Freizeit, dass man in die Redaktion gegangen ist, man war mit allen befreundet dort, man ist danach noch trinken gegangen, man hat in der Redaktion gelebt und am nächsten Tag ist man irgendwie noch verkatert wieder zurück auf den Stuhl gegangen und hat versucht, das umzusetzen, was man sich um 3 Uhr nachts ausgedacht hat. Das klingt natürlich wahnsinnig toll und romantisch und gleichzeitig gibt es da auch Personen, ja, vor allem auch Frauen, die schon Kinder hatten, die mir erzählt haben, sie waren nicht Teil davon und sie konnten daran nicht teilhaben. Und ich glaube, das hat sozusagen so eine Doppelseitigkeit. Man versteht vollkommen, was daran zu vermissen ist. Und gleichzeitig gibt es gute Gründe, dass sich Dinge auch geändert haben. Insofern, ja, also für mich ist, glaube ich, immer interessanter die Frage, was ist die Differenz und was kann man eigentlich daraus machen, als was sollte man wiederbeleben? Das kann vielleicht jeder für sich auf der individuellen Ebene besser beantworten.
Also auf jeden Fall ein tolles Buch, kann man nur empfehlen. Ich sage jetzt nochmal den Titel, Gegenwart machen, eine Oral History des Popjournalismus von Erika Tomalla, erschienen im Schöffling Verlag für 36 Euro. Also es lohnt sich, da mal reinzuschauen. Danke Ihnen für Ihre Zeit, Frau Tomalla. Danke.
Ich danke auch.
Vielen Dank.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.